Ja, es ist witzig, diese Frage wurde mir letztens auch von einer Schülerin gestellt beim Vortrag, den ich in der Schule gehalten habe. Und ich, jetzt zum Beispiel hatte ich ein Ziel, ich wollte irgendwie nach Portugal zu diesem Rennen. Im Harz hatte ich immer ein Ziel, der nächste Stempel. So, ich habe immer ein Ziel vor Augen.
Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, bevor es jetzt dann gleich losgeht mit dem Interview mit dem Triathlet Felix und wir uns über seine Stempeljagd im Harz unterhalten, möchte ich nochmal ganz kurz im Vorhinein mich entschuldigen für diverse Knackser, die wir in der Aufnahme haben. Wie das bei Felix nun mal so ist, wenn er unterwegs ist, dann kann man nicht immer für 100% super stabiles Internet garantieren und dementsprechend gibt es den einen oder anderen Aussetzer, aber ich glaube, man kann dem Gespräch trotzdem folgen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode mit Triathlet Felix. Bis dann! Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 147 des Trailrunning Podcast. Wir sind wieder bei den Trailtypen und ich freue mich riesig, einen ja schon bekannten Trailtypen hier nochmal begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn aus Episode 108. Das ist der Triathlet Felix. Hi Felix.
Moin moin. Ja, schön, dass wir wieder zueinander gefunden haben und Folge 147 ist ja auch schon eine Hausnummer.
Ja, da war ein bisschen was dazwischen. Ja, seitdem genau. Wir uns das erste Mal gehört haben oder das letzte Mal, wie man es nennen möchte. Wir wollen uns heute ein bisschen über erzählen, was du erlebt hast in der Zwischenzeit. Du hast eine große Aktion hinter dir, eine lange Laufaktion. Wer dich noch nicht kennt, kann ja jetzt immer ganz kurz hier pausieren und die Episode 108 reinhören und mal erfahren, wie du so dein Leben lebst und wie du das mit dem Laufen und dem Fahrradfahren immer verbindest und dann werden wir gleich mal sehen, dass das voll in dein Lebensstil gepasst hat, was du jetzt wieder getan hast. Aber erstmal möchte ich mal fragen, wo treffen wir dich denn heute an? Das letzte Mal war es in Dänemark. Wo bist du heute?
Ja, ich habe es ein bisschen weiter in Süden geschafft. Ich bin jetzt in Portugal, zwar ja relativ zentral sogar, in Miranda do Corvo, das ist an der Serra da Luja. Ja, ist eine sehr grüne und hügelige Berggegend und hier finden morgen die portugiesischen Trailmeisterschaften beim Trilhos dos Abutres statt. Da haben auch 2019 die Trail-Weltmeisterschaften stattgefunden und ich bin das Rennen vor 2 Jahren schon mal gelaufen und ja, wurde jetzt nochmal eingeladen. Mir hat es damals schon so gut gefallen, dass ich ja diese Einladung nicht ausschlagen wollte und habe mich dann vor ein paar Wochen aufs Rad gesetzt und bin hier runtergefahren.
Keine so schlechte Idee, im deutschen Winter in den Süden zu fahren.
Ja, aber ich bin ja Silvester losgefahren und gestern bin ich hier eingeradelt, hatte keinen einzigen Tropfen abbekommen, aber hatte dafür eigentlich täglich Minusgrade. So, hier ist es jetzt warm, morgen sind 18 Grad sogar vorausgesagt, so wirklich angenehm, aber nachts war es einfach immer kalt und zum Beispiel in der Eifel hatte ich minus 15 Grad, alles ist eingefroren, selbst meine Schaltung, mein Gemüse, so ich hatte einen Kohlrabi, den konnte ich nicht mehr schneiden, weil es einfach ein Eisklumpen war. So. Aber ja, jetzt bin ich in der Sonne. Es soll auch weiter sonnig und warm bleiben und es geht dann noch weiter runter in die Algarve, sodass ich, glaube ich, einen ja, angenehmen Winter hier noch verleben werde.
Sehr schön, das klingt sehr angenehm, ja, auf jeden Fall. Du hast vor ein paar Wochen auch schon Wettkampf hinter dir gehabt, ne? Ich habe dich beim Grüngürtel Ultra gesehen, also virtuell gesehen, da warst du auch unterwegs, ne?
Genau, so das war, ich bin über Köln gefahren und musste dann auch noch ein paar Tage länger in Köln verbringen, aus persönlichen Gründen. Und ja, dann hat der Grüngürtel ganz gut reingepasst. So ein Freund von mir war dann angeschlagen, konnte nicht laufen und hatte gefragt, ob ich den Startplatz haben möchte. Und ja, den habe ich dann dankend angenommen und dachte, dass ja irgendwie auch ein schönes Erlebnis und Ereignis auf dem Weg Richtung Süden.
Wie lief es dabei für dich?
Ja, gut. So, ich bin mit zwei Freunden gelaufen, mit Markus Meinke und Patrick Kaczynski. Mit denen bin ich ja eigentlich fast die komplette Strecke zusammengelaufen und es hat einfach richtig Bock gemacht. So in einer Dreiergruppe, um einmal um Köln zu laufen. Es war jetzt kein großes Event für mich sonst, war einfach ein schöner langer Lauf. Klar, irgendwann hinten raus tut es auch mal ein bisschen weh, aber ja, war für den Januar auf jeden Fall eine gute Trainingseinheit.
Mhm. Ja, die Bilder habe ich gesehen. Markus war hier auch schon in Episode 65, also er ist auch schon eine ganze Weile her, dass er hier war. Hier mal über seinen Western States gesprochen hat.
Ah, okay, ja. Cool.
Mhm. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, von dem habe ich auch deinen Namen gehabt, aber das stimmt gar nicht. Ich habe dich von jemand anders empfohlen bekommen damals. Aber schön, so klein ist die Welt. Cool.
Ja, ja. Und das ist ja das Schöne am Trailrunning irgendwie. Ja, es ist eine vernetzte Welt und ich kannte Markus vorher auch nicht und er hatte mich dann einfach angeschrieben, oh, ich habe gesehen, du läufst. Wollen wir nicht vorher auch einfach mal eine Runde zusammen drehen? Und dann sind wir einen Tag mal den Rhein rauf und runter geballert und ja, mittlerweile stehen wir regelmäßig in Kontakt und werden uns auch im August in Chamonix wiedersehen. So, ich werde da ein CCC nur laufen und er dann den UTMB. Aber ja, dann freut man sich einfach auf solche Events dann auch irgendwie ein bisschen mehr, wenn man da einfach bekannte Gesichter wiedersehen wird.
Mhm. Glaube ich gerne. Ja, die Trail-Community ist, ich will nicht sagen klein, aber fein, weil klein sind wir schon ja, lange nicht ja. mehr, aber ja. Umso feiner habe ich manchmal das
genau.
Gefühl. Ja.
Und irgendwie auch immer wieder authentische Typen, finde ich. So klar gibt es auch Leute, mit denen man besser zurechtkommt und manche, mit denen man nicht so gut zurechtkommt, aber ja, es ist irgendwie, jeder hat eine Geschichte zu erzählen und es ist immer wieder spannend.
Ja, wir wollen heute über deine Geschichte im Harz sprechen. So hauptsächlich verrückte Aktion. Du bist im Dezember, bestes Harzwetter irgendwie, ne? Also beste Jahreszeit, um durch ein deutsches Mittelgebirge zu laufen. hast du Stempel gesammelt, ne? Da gibt es ja über so Stempelstellen für, ich glaube, für eine Wandernadel, ne? Die du sammeln
genau.
kannst.
Genau, ja.
Wie kamst du auf die Idee, da zu laufen?
Ich habe ja von vielen Bekannten und Freunden schon immer mal wieder davon gehört, dass die Stempel sammeln gehen. Und hatte dann im letzten Jahr mir das, ja, einfach diese Aktion oder diese Harzer Wandernadel mal genauer angeguckt und musste dann überraschenderweise feststellen, dass ich das nicht einfach mal ein paar Tagen ablaufen kann, weil wenn man alle 222 Stempel miteinander verbindet, dazu gibt es noch Sonderstempel, die habe ich jetzt auch ausgelassen, kommt man dann auf ja, mehr als 1000 Kilometer, so dass ich ja dann schon wusste, okay, ich brauche ein bisschen mehr Zeit dafür und jetzt wollte ich sowieso über den Winter oder zumindest über die Weihnachtstage und den Dezember in Braunschweig bei meiner Familie verbringen und dachte, dann kann ich auch die Adventszeit einfach dazu nutzen, um diese Stempel mal abzulaufen, dann ist im Harz auch weniger los, zumindest unter der Woche und ja, habe dann einfach mal geguckt, ob das machbar ist logistisch, ob man irgendwie im Harz auch gut übernachten kann. Hatte dann mit dem Nationalpark Kontakt aufgenommen und wie das mit den Windschutzhütten ist und Bivakieren. Und ja, so hat die Planung dann seinen Lauf genommen. Und ja, dann habe ich glaube, dann irgendwann auch eine Woche später meine Sachen gepackt am ersten Advent und bin losgetigert. Und habe mir bis zum vierten Advent Zeit gegeben und ja, habe es dann auch, ja, habe diese 222 Stempelstellen dann alle abgelaufen und hatte hin und wieder auch Begleitung von Freunden oder Freunde haben mir auch mal Essen gebracht und habe das dann auch, ja, mit diesem Verein, den ich mal gegründet habe, über den habe ich, glaube ich, in der letzten Episode auch schon ausführlicher erzählt, habe das mit so einer Aktion verbunden, dass ich für jeden Stempel eine Baumspende gesammelt habe. Und ja, das hat auch sehr gute Resonanz gefunden und war so dann, ja, ich hatte eine richtig gute Zeit da draußen und die Natur hat sich auch über ein paar Bäume gefreut.
Dass du eine gute Zeit hattest, konnte man gut sehen, wenn man dir auf Instagram gefolgt ist. Wobei sie auch sehr kalt aussah, die Zeit. Wie gesagt, Dezember ist vielleicht nicht so die schönste, doch vielleicht die schönste, aber nicht die angenehmste Zeit im Harz.
Ja, aber darum ging es mir sogar auch ein bisschen. Einfach mal zu zeigen, man braucht nicht immer das beste Wetter oder man braucht keine warme Temperaturen, wenn man sich einfach bewegt. Und klar habe ich morgens, so ich hatte ja oft Minusgrade und viel Schnee, und wenn ich morgens meinen Schlafsack zusammengepackt habe und so, sind mir auch die Finger halb eingefroren, aber tagsüber war mir nie kalt und ja, ich habe nie gefroren, es war immer angenehm, und ich wollte einfach mal zeigen, wozu der Körper auch in der Lage ist, auch über so einen längeren Zeitraum, solange man sich bewegt. Und das ist die beste Motivation, sich halt wirklich zu bewegen, weil wenn man stehen bleibt, wird einem wirklich sehr schnell kalt.
Ja, du hast es jetzt gerade schon angedeutet. Du hast natürlich im Harz nicht jede Jugendherberge aufgesucht, die du finden konntest, oder jedes Hotel, sondern du hast, wie das so auch so dein Ding ist, da geschlafen, wo es sich gerade hin verschlagen hat, ne?
Genau. Ich hatte dann mir die, es gibt so drei Wanderkarten von der Harzer Wandernadel, die hatte ich mir besorgt, und da sind die ganzen Windschutzhütten drauf. Und habe dann größtenteils in denen bivakiert. Und ich hatte auch gar kein Zelt mit und war überrascht, wie gut das funktioniert hat. So, ich wurde zwar, ich glaube, 3 Nächte auch mal ein bisschen eingeschneit, weil der Wind dann in diese Hütten, muss man sich einfach vorstellen, so ja, eine offene Holzhütte, zu einer Seite hin offen, zur anderen geschlossen. Bläst, dann kommt der Schnee auch mal gut rein. Das hatte ich auch 2-3 Nächte mal. Dazu hatte ich dann, ja, mein Überzelt hatte ich noch mit, dass ich mich einfach ein bisschen eindecken konnte. Aber ansonsten hatte ich einfach traumhafte Nächte auch da draußen. Und was mir wieder klar geworden ist, ist, wie schön es ist, unter freiem Himmel zu schlafen. Und wenn man nachts dann doch irgendwie mal aufstehen muss, einfach die Sterne zu beobachten und faszinierend, ja, sich wieder schlafen legen kann, wie schön der Himmel auch bei Nacht ist.
Ja, das sind Sachen, die sieht man so gar nicht, wenn man den ganzen Tag oder die ganze Nacht in seinem warmen Bett liegt. Ich meine, wir haben auch immer das Fenster auf im Schlafzimmer, so viel kann ich sagen. Bei uns ist es auch immer kalt. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man, wie wenn man im Harz in einer Schutzhütte schläft. Hast du die immer, ja, du hast die wahrscheinlich immer gleich gefunden, wenn du die auf der Karte hast, aber wie viele Schutzhütten gibt es denn da so im Harz? Ist das ausreichend oder ist das schon ein bisschen?
Nee, absolut so. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich auch hin und wieder mal, ja, 5 Kilometer von der Route weglaufen muss, um so eine Schutzhütte zu finden. Aber eigentlich konnte ich es immer so planen, dass ich würde, also im Schnitt bei jedem 4. Stempel gibt es eine Schutzhütte. So dass ich eigentlich auch immer bei irgendeinem Stempel ja dann einfach da übernachten konnte und nächsten Tag gleich weiterlaufen konnte. So, ich habe dann nachmittags immer geguckt, okay, wo sind die nächsten Schutzhütten, wie weit komme ich noch ungefähr. Dadurch, dass sie auch die kürzesten Tage im Jahr waren, bin ich auch teilweise noch gelaufen, wenn es schon dunkel war, aber das ging richtig gut. Und ja, da auch wieder was. Eine der Highlights oder der schönsten Momente war, als es um den Vollmond ganz klare Nächte auch gab, da konnte ich oft Nacht oder abends dann ohne Kopflampe laufen, weil einfach der Mond im Schnee so viel Licht gegeben hat, dass man einfach seinen Schatten gesehen hat. Und ja, das ist einfach, ja, für mich, es gibt wenig Dinge, die schöner sind, als dann durch so ein Winterwunderland bei Vollmond ohne Lampe zu laufen und ja teilweise durch den Tiefschnee da zu stapfen. Das ist einfach, ja, ist für mich einfach erfüllend und die absolute Freiheit.
Klingt danach, ja. Wie weit sind denn so die Stempelstellen voneinander entfernt? Was hast du denn da so am Tag an Kilometern laufen müssen, also dürfen?
Ist das ja, glaube ich, eher bei dir. Im Schnitt bin ich, glaube ich, um die 50 Kilometer gelaufen. Teilweise sind die auch mal, ja, 1-2 Kilometer auseinander. Im Schnitt sind sie so 5 Kilometer auseinander und die weitesten waren so 15 Kilometer auseinander. Aber es gibt halt kein richtiges System. Man läuft nicht bei Stempel 1 los und kommt bei Stempel 222 an. Man muss sich einfach die beste Route da zusammensuchen. Und man läuft auch viele Kreise. So einer der prägendsten Momente und irgendwie auch ja schon ernüchterndsten Momente war, als ich nach 5 Tagen, so ich bin in Goslar losgelaufen, nach fünf Tagen bin ich an einem Schild vorbeigekommen, 5 Kilometer nach Goslar. Oh Gott. Wo ich da schon dachte, ja wunderbar, jetzt bist du 5 Tage. Da bin ich dann, glaube ich, auch ja, knappe 60 Kilometer jeden Tag gelaufen. Und dann kommt man am Schild vorbei, 5 Kilometer zum Start. So.
Oh Mann.
So, man läuft schon viel im Kreis, aber ja, man sieht einfach auch, wie vielfältig der Harz ist. Und ich komme ja aus Braunschweig, ja schon ja, in der Region. Ich bin mal von Braunschweig zum Brocken gelaufen. Das sind ja knapp 60 Kilometer, so ist wirklich einfach um die Ecke. Und mir war einfach nicht klar, wie vielfältig der Harz ist und was der alles zu bieten hat. So, ich habe immer nur den Oberharz, so das Torfhaus, Bad Harzburg da und den Brocken mit dem Harz verbunden. Aber der Harz hat viel mehr zu bieten als ja nur da oben den Nationalpark.
Ich kenne jetzt auch nur den Brocken. Ich war da einmal zum Brocken-Marathon, den bin ich da gelaufen. Aber ja, das ist auch nur so die grobe Region, die ich da kenne. Ja. Ist aber doch ein großes deutsches Mittelgebirge, ne?
Absolut. Und ja, auch von der Vegetation einfach. Oben der Oberharz ist ja einfach komplett kaputt. Das war mir vorher auch so klar. Und im Winterwunderland sah es sogar teilweise recht schön aus mit diesem ganzen Totholz, was dann da steht und Schnee bedeckt. Aber gerade im Ost- und im Südharz gibt es einfach richtig schön Laubwald. Und klar, im Dezember hat man das Laub halt nur noch auf dem Boden, nicht mehr auf den Bäumen. Aber trotzdem ist es halt ein ganz anderer Wald, als man ihn dann halt aus der Brocken- oder Torfhausregion kennt.
Da ist er noch intakt, meinst du? Oder zumindest oberflächlich intakt?
Ja, zumindest ist er nicht so kaputt wie jetzt mit den Fichten. Und er ist einfach auch viel vielfältiger. Also halt ja nicht nur, dass dann so überwiegend sind es Buchen, aber man hat auch Gegenden, wo man dann schon auch einige Eichen hat und ist einfach ja schon ein viel gesunderer Wald, wie er ursprünglich einfach auch mal war. Aber was mir dazu auch aufgefallen ist, ist, wie es nicht nur die Bäume, die größtenteils tot sind oder geschwächt sind, sondern dass der ganze Harz auch einfach unter der Forstwirtschaft leidet. So. Ganz viele von den Wanderwegen waren jetzt komplett kaputt gefahren von den ganzen Forstfahrzeugen. Und das war schon irgendwie schockierend zu sehen, ja, wie wir einfach den Wald ausbeuten. So nicht nur das ganze Holz, sondern einfach auch die Wege. Und teilweise sind sie nachts mit ihren Maschinen mit großen Scheinwerfern durchgefahren, wo man sich schon irgendwie, finde ich, in die Situation der Tiere auch versetzen muss. Wenn dann nachts halt überall die Tiere sind nachtaktiv, dann irgendwelche Scheinwerfer und laute Geräusche kommen, wann soll man denn mal irgendwie zur Ruhe finden und irgendwie ja sich wohlfühlen in seinem Lebensraum? Und das war schon was mich sehr, ja, was mir sehr nahe gegangen ist und mich ja auch viel zum Nachdenken gebracht hat.
Kann ich gut verstehen. Wir Läufer kennen das ja, ne? Wenn wir öfter mal im Wald laufen oder auch mal nachts laufen, ne? Was man sich da zum Teil von Förstern oder von Jägern anhören muss, wie man denn den Wald kaputt macht, wenn man mal einen schmaleren Pfad nimmt oder dass man die Tiere stört. Und hier ist das ja auch so, ne? Unsere Wälder sind ja größtenteils keine richtigen Wälder mehr, sondern meistens nur noch Plantagen, in denen halt Tiere wohnen. Ja. Ne? Ja. Man dann sieht, wie kaputt auch Premium-Wanderwege, also touristische Ziele, wie kaputt die gemacht werden durch Waldfahrzeuge. Ja. Ich denke, da schneidet man sich doch zweierlei ins eigene Fleisch, ne? Ja. Weil da wandert ja auch keiner mehr auf diesen kaputten Dingern.
Ja. Und ja, das hat jetzt einfach nochmal zugenommen, weil da halt dieses ganze Totholz aus dem Harz oder aus den Wäldern einfach rausnehmen wollten. Aber im Endeffekt, ja, um ein gesundes Waldökosystem zu haben, muss man halt das Totholz einfach auch liegen lassen und nicht versuchen, irgendwie ja das letzte Holz noch zu verscherbeln. Und teilweise war das ja, waren die Baumstämme auch am Wegesrand dann schon gestapelt und waren da am Verrotten, weil das Holz einfach nichts wert ist, weil es einfach Borkenkäferholz ist. Davon gab es jetzt Unmengen. Und es wurde sogar teilweise verkauft, aber nicht abgeholt, weil es einfach keinen Wert mehr hat. Und da fragt man sich wirklich, ist dann das wert, diese ganzen Wege kaputt zu fahren und ja, den Wald wirklich so auszubeuten, oder ob man nicht der Natur irgendwie schon auch ja, mehr sich selbst überlassen sollte.
Ja, ich denke, vernünftige Menschen fragen sich gerade das nicht, ne? Weil das ist absolut nicht nötig. Wenn es dann eh vergammelt, dann hätte man es auch zwischen den Bäumen vergammeln lassen können. Dann hat die Natur wenigstens noch was von. Junge Triebe können wachsen, Tiere fressen. Was auch immer mit so einem Baum halt passiert, wenn er im Wald rumliegt. Ne?
Ja,
die Natur macht das schon richtig.
Es bildet sich einfach eine Humusschicht, ne? Ja. Die einfach unheimlich wichtig ist.
Ja. Ja, wie hast du dir denn deine Route da so geplant, wenn du sagst, es gibt keinen Weg?
Ja, im Endeffekt habe ich mich dann eine Woche vorher wirklich einmal hingesetzt und habe bei Komoot, sind alle 222 Stempelstellen sind da verzeichnet und habe die nacheinander eingegeben und habe dann gemerkt, die Route ist schon ein bisschen, ja, wirr und willkürlich, zu viele extra Runden, die ich drehen musste. Und habe dann einfach mal das Zufallsprinzip angewendet. So, ich habe dann einfach mal Stempel 70 bis 90 eingegeben, dann mal wieder 130 bis 150 und immer so einfach verschiedene Stempel und habe gehofft, dass dann einfach ein bisschen sinnvoller die Route rauskommt, und habe dann diese Route einfach genommen und nochmal ein bisschen feinjustiert und habe auch während meines Laufs habe ich immer noch mal geguckt, ob man nicht irgendwie an einem Tag einen Stempel rauslassen kann und den an einem anderen Tag sinnvoller wieder einbauen kann. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und wie ich habe ja schon gesagt, dass hin und wieder auch mal Freunde vorbeigekommen sind. Und dann musste ich schon auch mal umplanen, dass ich besser an der Hauptstraße oder wo ein Parkplatz ist, vorbeikomme, oder ich die mich abgreifen konnten, und dass man dann irgendwie auch eine Runde läuft, dass man nicht zu weit von deren Auto wieder wegkommt. Das habe ich alles mit Komoot geplant, bin da auch wirklich begeistert, und wie einfach das heutzutage ist. So, ich glaube, mit einer Papierkarte hätte mich das Wochen gekostet, das alles zu planen, und so waren es ein paar Tage, wo ich da dran saß, und das hat wirklich auch Spaß gemacht. Aber ich finde schon, ich glaube, 3 Tage ungefähr saß ich da dran und 3 Wochen bin ich gelaufen, ist schon, finde ich, irgendwie auch ein krasses Verhältnis, so, einfach, wenn man, nur 7-mal so lang braucht, um alles abzulaufen, wie zu planen.
Ja, Komoot ist schon ein geniales Tool, ne?
Auf jeden Fall.
Wenn man um seine kleinen Schwächen weiß und seine kleinen Eigenheiten, dann kommt man damit sehr gut parat, denke ich.
Genau. Und man darf halt auch sich einfach nicht drüber ärgern, wenn man einfach mal einen schlechten Weg oder so antrifft. So, ich bin halt schon einige Rückegassen auch gelaufen, wo ich später gesehen habe, parallel dazu gab es einen Wanderweg. Dann ist das halt so. Man zieht sich halt selber nur runter, wenn man sich darüber ärgert, und hofft einfach darauf, das nächste Mal eher den Wanderweg früher anzutreffen, sodass man die Rückegasse auslassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Damit hat Komoot, oder nicht Komoot, damit hat ja jedes Programm so seine Schwierigkeiten, ne, mit den Gegebenheiten vor Ort. Das sind ja immer ein Stand X, den das Kartenmaterial hat, und dann kommen eben die Harvester durch oder machen irgendwas kaputt oder alte Wege sind nicht mehr zugänglich. Ne? Da kann natürlich keine Software irgendwie ordentlich mitarbeiten, ist schon richtig, ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob das die Veränderung der Wege sind. So, es muss ja einfach irgendwie einen Algorithmus geben, wie die Route dann geplant wird. Und das System weiß ja jetzt nicht immer, ob das jetzt eine Rückegasse oder ein ganz normaler Weg ist. So, ich glaube, das liegt eher daran, so, es errechnet dann, glaube ich, immer eher die Oberfläche, so, ob es Schotter ist, ob es ein Wanderweg ist, ein Single Trail oder irgendwie eine Forststraße, die Höhenmeter und die Distanz. Und daraus errechnet es, glaube ich, einfach immer die fürs System beste Route.
Fürs System beste Route, das ja. Ist gut. Sehr wichtig, ja. Dass das System eine gute Route hat. Ja, womit beschäftigt man sich denn den ganzen Tag, wenn man den ganzen Tag am Laufen ist? Und vor allem so lange am Stück?
Einmal schon, ich habe mich sehr viel mit meiner unmittelbaren Umgebung da beschäftigt. So habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, welchen Einfluss wir Menschen mit unserem Konsumverhalten, mit unserem alltäglichen Leben, welchen Einfluss wir auf die Natur und gerade auf den Harz auch haben, was für Alternativen zum Rohstoff Holz auch gibt. So, das war ein Thema, was mich wirklich die 3 Wochen begleitet hat. Ob es überhaupt, ja, oder warum nutzen wir den, oder es gibt ja diese 3 Funktionen vom Wald, die Nutzen und Schutz und Erholungsfunktion, und warum steht da die Nutzfunktion oft einfach an erster Stelle, so, worüber wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Man macht einfach die Wanderwege kaputt und dadurch gibt es auch keine Erholungsfunktion des Waldes teilweise mehr, weil es einfach ja keinen Spaß mehr macht, dort wandern zu gehen, oder einfach mal, man kann nicht mehr richtig abschalten, wenn man fast nur noch an Freiflächen vorbeiläuft. Über solche Themen habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, aber auch um mein eigenes Leben. Wie soll das nächste Jahr aussehen? Was setze ich mir für Ziele? Was möchte ich umsetzen? Worauf habe ich Lust? Und ja, habe mir schon sehr viele Gedanken über mein eigenes Leben auch gemacht.
Zeit hat man ja genug, ne?
Unterwegs. Ja, genau, das auf jeden Fall.
Ist das Schöne am Laufen. Wie hast du dich denn unterwegs versorgt? So wie ich das gehört habe, bist du ja jetzt von Schutzhütte zu Schutzhütte quasi gelaufen. Wie ist denn so die Situation im Harz mit Ortschaften dazwischen?
Ja, ist ganz unterschiedlich. So in der ersten Woche bin ich, glaube ich, schon an 3, 4 kleineren Supermärkten vorbeigekommen. Aber ich hatte auch mal, ich glaube, das längste waren so 5 Tage, die ich an Verpflegung mitgeschleppt habe. Dazu kam dann noch, dass ja Freunde mir hin und wieder auch mal Essen mitgebracht haben, was ja schon eine Riesenunterstützung war. Vor allem habe ich dann auch mal ja was anderes außer rohes Obst und Gemüse und Müsli und irgendwelche Riegel und ja solche Sachen bekommen. Das war schon dann einfach ein kulinarischer Genuss, wenn man mal irgendwie ein Curry oder, ja, einmal hatte ich eine Currysuppe, eine Linsen-Currysuppe, dann hatte ich einen Couscous-Salat und solche Sachen bekommen habe. Ja, das schmeckt dann einfach doppelt gut, wenn man ja 2 Wochen fast nur Kohlenhydrate irgendwie nur in sich hineingeschlemmt hat, nur um irgendwie auf die Kalorien zu kommen. Wenn man dann einfach mal wieder ein bisschen mehr Geschmack hat. Aber ich habe sehr viel Müsli gegessen, Trockenobst, Nüsse, wie gesagt, dann viele Riegel auch aus Trockenobst und Nüssen gemacht. Aber ja, greife auch auf einfache Zucker da zurück. So, ich hatte dann teilweise schon, gerade mit der Kälte, wahrscheinlich einen Kalorienbedarf von um die, ich würde schätzen, an den kürzeren Tagen vielleicht 6000 Kilokalorien, an den langen wahrscheinlich sogar um die 9000 Kilokalorien. Esse ich dann schon auch mal Kekse, Schokolade und einfach irgendwelche ja, schnellen Kalorien.
Hattest du irgendwie auch was dabei, um dir Wasser warm zu machen? Also kann so ein typisches Tracking- oder Fastpacking-Zubehör, so Kocher oder so?
Nee, hatte ich nicht und habe ich eigentlich auch nie dabei. Es hat verschiedene Gründe. Einmal finde ich, ist immer sehr sperrig. Im Harz wäre es jetzt kein Problem gewesen, aber es bedeutet auch immer, dass man mehr Wasser mitschleppen muss. Zumindest, wenn man dann abends irgendwann sich einquartiert in so eine Hütte. Und ja, im Endeffekt, nach so einem Tag habe ich einfach auch keine Lust mehr, irgendwie was zu kochen. So, da ja, schiebe ich dann nur schnell in mich hinein, was irgendwie geht, und dann mache ich auch gerne die Augen zu und schlafe dann oder versuche schon meine 10 Stunden Schlaf zu bekommen, weil ich merke schon, wenn ich den Schlaf nicht bekomme, dann wird es auch recht schnell zäh. So, der Schlaf ist schon einfach mit das Wichtigste. Aber ja, was eine größere Herausforderung als die Verpflegung an sich, so das Essen war halt wirklich das Wasser, weil ich habe das Wasser einfach von den Bächen und vom Schmelzwasser genommen und es war einfach schon immer eine Überwindung, da dieses 2 Grad warme Wasser zu trinken. Und dadurch habe ich einfach auch über die 3 Wochen gesehen schon zu wenig getrunken. Aber es war auf jeden Fall auch wieder eine Erkenntnis für mich, woraus ich auch lernen werde, dass das schon was ist, was man nicht vernachlässigen darf. So, ich habe dann teilweise ja nachmittags nochmal versucht, irgendwie 1 Liter oder 1,5 Liter dann schon irgendwie, wenn es ein bisschen wärmer war, auf dem Mahl zu trinken. Aber teilweise habe ich morgens auch vielleicht 0,5 Liter die ersten 4-5 Stunden getrunken. Weil es alles, ja, alles war gefroren bis auf die fließenden Bäche. Aber da war das Wasser auch nicht viel wärmer. Und ja, es war dann schon, ja, einfach, ja, kein Reiz, irgendwie an jedem Bach anzuhalten.
Verständlich irgendwie, ja. Wie viel Wasser hast du mitgeführt? Also in deiner Softflask habe ich gesehen, die ist eingefroren gewesen, also wahrscheinlich zum Teil.
Genau. Ich hatte 2 Softflasks auch nur mit, so 1 Liter. Hatte aber das Problem, dass ich glaube, es war ja Mitte der 2. Woche oder vielleicht Ende der 1. Woche, da hat mir eine Maus eine Softflask angenagt. So, das stimmt, das war genau nach der Hälfte, weil meine Eltern, die hatten mir ein bisschen Tee vorbeigebracht. Und das war die Nacht und ich vermute, die Mäuse haben einfach ja durch den Teegeruch gedacht, da gibt's was zu holen, was zu essen und haben mir die Softflask angenagt, was für mich sonst eigentlich auch kein Problem wäre, aber sie war dann einfach nicht mehr dicht, was bedeutet hat, wenn ich die mit 2 Grad warmem Wasser aufgefüllt habe, dann hatte ich da hier das 2 Grad warme Wasser relativ schnell im Körper und ja, dadurch konnte ich die Softflask dann einfach nicht mehr nehmen und danach ja hatte ich 0,5 Liter immer bei mir.
Das ist sportlich, ja.
Aber ja, es ging so. Ich habe auch immer wieder Wasser gefunden. Klar hätte ich mehr trinken können und wahrscheinlich ja auch auf jeden Fall mehr trinken sollen. Aber es ging. Ich habe immer wieder Wasser gefunden und ja, bin auf jeden Fall nicht verdurstet.
Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen 1 Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Wie ist denn die Wasserqualität da im Harz, wenn ich mir überlege, dass ich, also hier an der Mosel würde ich jetzt nicht unbedingt Wasser trinken, was hier irgendwo rumfließt. Aber jetzt haben wir aber auch viel Landwirtschaft hier, ne? Muss man dazu sagen, da ist wahrscheinlich auch sehr viel Dünger im Wasser. Wie sieht das denn im Harz aus?
Ja, das Harz hat schon eins der besten Wasserquellen Deutschlands. So zum Beispiel in Braunschweig bekommen wir auch das Wasser aus dem Harz und es gibt ja auch Bad Harzburger und verschiedene Trinkwasser- und Mineralwasserhersteller. So, das war überhaupt kein Problem. Also oft steht sogar an den Leitungen oder ja an den Leitungen dann, wo man Wasser bekommen kann, ist keine Trinkwasserqualität, weil es einfach nicht nochmal extra gefiltert ist. Aber ich habe mich dann auch öfter mit den Einheimischen unterhalten, die meinten, eigentlich gibt es keine bessere Wasserqualität, halt einfach nur, weil es halt nicht nochmal extra gefiltert wird, schreiben sie es dran, aber sie trinken es halt auch. Und damit hatte ich auch wirklich überhaupt keine Probleme so mit der Wasserqualität vorher. So, ich hatte mich da auch ein bisschen informiert und recherchiert. Es gibt ja immer dann ja diese wilden Theorien, dass was denn, wenn da ein totes Reh irgendwo im Bach liegt. Ich halte das immer für sehr unwahrscheinlich. Und bevor ich immer ja viel Wasser trinke oder es mir auch abfülle, schmecke ich es halt immer erstmal ab, ob man ja irgendwie was Faules schon schmecken kann. Und damit fahre ich eigentlich auch immer sehr gut. So. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal von einem fließenden Gewässer Wasser entnommen habe und danach Magenprobleme hatte.
Ich glaube, das ist auch das wichtige Detail an der Geschichte. Ne? Wenn das fließend ist, dann fließt auch das vergammelte Reh relativ schnell an dir vorbei.
Genau, und das würde man auf jeden Fall schmecken. So halt. Und gerade man entwickelt irgendwann auch, so, ich schmecke schon große Unterschiede in dem Wasser und ja, ist auch wieder was. Ein gutes Wasser ist einfach schon was Wertvolles und was richtig angenehm ist. So, dann macht es auch wirklich Spaß. Auch, vielleicht nicht, wenn es so kalt ist, aber normalerweise macht es schon Spaß, dann auch ein gutes Wasser zu trinken.
Das stimmt tatsächlich. Meine Freundin guckt mich immer ein bisschen schief von der Seite an, wenn ich in der Küche stehe und mir ein Glas kaltes Wasser nehme und sage, das schmeckt richtig gut. Es gibt fast nichts Besseres, finde ich, als wirklich kaltes oder kühles, klares Wasser, weil es einfach ja, vernünftig schmeckt, finde ich. Ne? Das ist alles andere süß und überhaupt trinke ich auch echt gerne. Ja.
Und das ist auch was, also wenn man dehydriert, hat man ja oft so das Bedürfnis, oh, jetzt brauche ich irgendwie mal ja was Zuckriges, so eine Apfelschorle oder eine Cola oder was auch immer. Aber wenn man dann 2 Gläser Wasser einfach getrunken hat, ist dieses Bedürfnis sofort komplett weg und man ist wieder voll befriedigt und hat überhaupt nicht mehr dieses Bedürfnis, irgendwie was Süßes oder so zu haben. Und das finde ich schon auch immer faszinierend, wie einfach der Körper dann doch gestrickt ist, dass er eigentlich ja überhaupt nicht, ja, nichts Kalorienhaltiges oder so braucht. Er braucht einfach nur Flüssigkeit, reines Wasser.
Mhm. Ja, genau, der Körper, also dieses Hunger- und Durstgefühl, ne, ist ja ganz oft auch einfach erstmal dasselbe, ne? Das können wir relativ schlecht, glaube ich, auseinanderhalten, ja. Mhm. Ja, nur schade, dass wir heutzutage 3 Schritte bis zum nächsten Kühlschrank haben in aller Regel oder bis zum nächsten Snack. Ja, das sieht man vielen Leuten leider auch an oder der ganzen Gesellschaft, dass man erst isst, bevor man trinkt. Ja,
ja gut. Aber ja, das lernt man relativ schnell, wenn man das Eis mitschleppen muss. Dann reguliert sich das ja schon schnell von alleine, obwohl ich auch immer, ich fahre oft das Motto, hungern kann ich später und was ich jetzt esse, muss ich nicht mitschleppen. So. Ja, deswegen esse ich auch oft mal meine Vorräte doch recht schnell auf.
Ja gut, wenn die Kalorien drin sind und du keine Magenprobleme hast, genau. Ne? Ja, dann ist ja auch gut, ja. Oh Mann, wie groß war denn dein Rucksack, den du dabei hattest, wenn du sagst, du hast viel Essen dabei und Unterkunft quasi?
Ich habe einen 25 Liter Rucksack, bin immer selber fasziniert, was ich da alles reinkriege. Ich hatte das in Schweden, jetzt im Sommer. Da hatte ich einmal für 8 Tage Essen mit so, und hatte, glaube ich, bin mit 15 Kilo Essen gestartet. Und ja, aber ich schneide das dann immer da irgendwo noch mit dran. Und egal, ob ich jetzt für 1 oder 2 Tage unterwegs bin oder ja, für ein paar Monate, der Rucksack ist immer voll, angenehm zu tragen. Mal ein bisschen schwerer, mal ein bisschen leichter. Aber ja, ist immer der gleiche 25 Liter Rucksack.
Schön. Ja, das scheint so eine gute Größe zu sein, ja.
Ja, und man kann halt immer improvisieren. So halt, der hat einfach draußen einige Gurte, dass man da wirklich noch viel irgendwie dran klemmen kann. Und ja, dann kann man einfach auch doch oft noch ja, deutlich mehr mitnehmen, als man eigentlich vermutet, wenn man einfach nur den Rucksack sieht.
Schön, ich bräuchte auch mal einen größeren Rucksack. Hast du da einen Tipp? Was ist das für ein Modell?
Ich habe jetzt den All Terrain von Innovate. Der wird aber leider auch nicht mehr hergestellt. Ja, aber ansonsten einen richtigen Tipp. Also ich bin immer mit den Innovate-Rucksäcken sehr gut gefahren, aber ich glaube, die stellen gar keinen größeren mehr her. Und sonst von Ultimate Direction gibt es den Fastpack. Den finde ich auch sehr angenehm zu tragen, ist sehr leicht. Den gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich glaube, die größte Größe, ich hatte mal den 45 Liter sogar. Wow. Aber das ist auch so ein Roll-Up, sodass man ihn gut in der Größe variieren kann. Der wird, glaube ich, nicht mehr hergestellt, aber den 25 Liter und vielleicht den 35 Liter, den gibt es, glaube ich, auch noch. Und ja, den kann ich schon empfehlen. So, den habe ich immer sehr gerne getragen und auch auf vielen Touren mitgehabt.
Scheint ja recht robust zu sein und zuverlässig
bei deinen Touren, die du so machst. Ja, das mit den robust ist so eine Sache. So, ja, je leichter die Sachen werden, desto weniger robust sind sie auch. So. Ich bin jetzt sogar bei dem Rucksack überrascht. So, meine Mutter und Freunde, die nähen den zwei auch immer hin und wieder mal. aber der hat jetzt schon ein paar Touren gehalten und normalerweise ja, kann ich schon sagen, dass der Normalverbraucher wahrscheinlich nach einer so Natur von mir den Rucksack wegschmeißen würde. So, da reißt dann schon einiges und ich habe schon einen hohen Verschleiß. So, ich merke einfach, die Wachen sind nicht für solche Sachen gemacht, dass man die tagtäglich ja aufs Neue strapaziert und dann halt schon auch hier und da nochmal was dran klemmt und immer im Laufschritt unterwegs ist. Und ja, dafür.
Bisschen schade und nicht so nachhaltig eigentlich, ne?
Ja, absolut. Ja. Aber ich glaube, ich selber habe wenige Leute getroffen, die auch ja solche Touren über so einen langen Zeitraum immer machen. Und es gibt ja viele von diesen Rucksäcken, die sind für dieses Marathon des Sables-Prinzip gemacht, schön leicht für eine Woche. Und selbst da höre ich immer wieder von Leuten, dass nach der Woche die Rucksäcke dann auseinanderfallen. Und ja, ist auf jeden Fall schade. Gerade auch, weil es immer noch viel zu wenige Firmen gibt, die einfach darauf setzen, dass man die Sachen auch wieder reparieren kann. So, die sind einfach so gemacht, dass wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt und sie müssen ersetzt werden. Aber ja, weil es gibt einige Firmen, die halt da mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Und ja, da ist meiner Meinung nach auch schon immer das ja eine gute Sache, wenn man eher solche Firmen unterstützt. Hm.
Ja, man hat auch länger was davon, ne? Ich meine.
Ja, genau.
So gern auch wahrscheinlich jeder sich neue Ausrüstung kauft und ausprobiert, ne? Weil es einfach toll ist, was Neues zu haben, so generell. Aber wenn man sich mal an einen Rucksack oder ein Modell oder auch an den Schuh oder eine Hose gewöhnt hat, ne? Und man muss die ständig weggeben, weil sie kaputt ist. Oder eigentlich noch funktioniert, aber ein Loch hat oder sonst irgendwas, dann ist das ja auch. Also man macht sich auch selber ja keine Freude mit, wenn man ständig die Sachen, die man lieb gewonnen hat, austauschen muss. Ne?
Total, so ich habe da auch oder ziehe da überhaupt keinen Mehrwert raus, was Neues zu haben. So. Irgendwie mit jeder Tour, den ich irgendwie, wo ich den Rucksack trage, nehme ich auch die Erfahrungen und die Erinnerungen aus den letzten Touren mit und das bedeutet mir viel mehr, als jetzt irgendwie was Neues zu haben. Und ja, ist dann einfach auch schön, wenn der Rucksack wieder eine längere Tour gehalten hat. Und ja, darüber freue ich mich dann einfach und versuche, so gut wie es geht, die Sachen immer zu flicken. Nur wenn es dann gar nicht mehr geht, ja, dann müssen sie irgendwie ersetzt werden.
Ja, schöne Flicken drauf. Ja, und da kann man ja auch, weiß nicht, ob du was für Musik du gehört hast, aber so eine richtig ordentliche Metal-Kutte mit vielen Patches drauf, hat ja auch ihren Reiz.
Ja, wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann gibt's so ist die einzige Musik der Wind und die Vögel und die Natur. So, da bin ich ja komplett musiklos unterwegs.
Okay, ja, keine Boombox dabei, das ist gut so.
Nee, aber ja, es hat auch einfach pragmatische Gründe. Ja, einfach, weil ich die Batterie oder die Energie dann einfach nicht habe. Mhm.
Ja. Da ist was dran. Das muss ja auch immer alles irgendwie gefüttert werden. Ja, jetzt bist du in Portugal angekommen. Nach, was hast du gesagt, knapp 2 Wochen, 3 Wochen?
3 Wochen war ich so. Ich war gefahren. Ja, genau. Ich bin Silvester los, war dann eine Woche in Köln und habe auch noch mal paar Tage im Baskenland verbracht. Bin da die Segama-Strecke abgelaufen. Und habe da ja noch 1-2 andere Berge bestiegen. Und ja, ich weiß gar nicht, was 5, ich glaube, ja, 17 Fahrtage hatte ich. Und ja, konnte das auch immer variieren. Habe hin und wieder schon auch mal gute Trainingseinheiten noch einbauen können. Und hatte ein paar lange Radtage mit drin. Aber ja, bin wirklich gut durchgekommen. Mein Rad hat mich, ja, nicht außer die Schaltung, die immer wieder eingefroren ist, hat mich hier wirklich gut und sicher hergebracht.
Du bist ja nicht mehr mit dem Damenrad unterwegs gewesen, ne? Wie beim letzten
Mal. Nee, das ist leider bei einer läppischen Fahrt zum Bahnhof, wo ich meinen Bruder abholen wollte mit 2 Fahrrädern, ist es dann endgültig in Rente gegangen.
Was fährst du jetzt?
Ich nenne es Uschi, ist so ein Gravel-Fahrrad, haben sehr gute Freunde von mir zusammengebaut und ja, ist ja so ein Tourenrad und fährt sich gerade in den Bergen einfach schon anders als mein heißgeliebter Albatros.
Ja, dann kommst du auch gut vom Fleck damit, ja. Ich habe gesehen, du hast das aber wieder abgeholt, ne? Das, also du hast es wieder zu Hause, dein Albatros. Aber
ja, genau. Ja.
Das wird jetzt nur noch gehegt und gepflegt.
Ja, nicht mal das so. Es steht, so, ich überlege, ob ich den Rahmen mir einfach nochmal in mein Kinderzimmer von früher stelle oder ob ich sogar an Fahrradladen weitergebe, ob die noch irgendwie die Teile verwenden können. Aber ich werde auf jeden Fall keine längeren Touren mehr damit fahren. Aber hab's auch mit dem alten Herrenrad ersetzt, mit dem Herkules. Und wer weiß, so mit dem Rad bin ich auch in Harz zu der Tour gefahren. So, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren und dann losgelaufen. Und das habe ich mit meinem neuen Herkules gemacht. Oder neuem alten.
Schön, schön. Ja, ist immer gut, wenn man einen schönen Fuhrpark da hat, den man brauchen kann, ne? Der zuverlässig ist.
Ja, ja. Schon. Ja.
Ja. Ja, jetzt bist du gelaufen durch den Harz. 20 Tage, 220 Stempel. Du hast gerade eben gesagt, irgendwie 264 Baumspenden, glaube ich. Oder ich habe das von Instagram rausgelesen. Kann man dich da noch weiterhin unterstützen in der Geschichte, auch wenn du jetzt schon lange nicht mehr im kalten Harz bist?
Absolut so. Ich habe ja diesen Harzlauf auch, ja, den habe ich wirklich auch gemacht, weil ich einfach Lust drauf hatte und so einfach auch mal zeigen wollte. Man kann auch im Winter viel in der Natur sein und der Körper ist einfach der beste oder die beste Heizung. Und ja, dass ich das dann mit einem guten Zweck verbunden habe, ja, es war dann einfach, ja, hat mir einfach doppelte Freude bereitet. Aber diese Baumspendenaktion, das war jetzt keine Eintags- oder Drei-Wochen-Fliege, sondern es soll einfach was Nachhaltiges sein. So, wir forsten auch jetzt gar nicht mehr den Wald um den Harz auf, sondern wollen jetzt landwirtschaftliche Freiflächen mit Büschen und Bäumen bepflanzen, weil wir das einfach für sinnvoller erachten, weil man dadurch ja einfach schon die Bodenqualität an sich deutlich verbessern kann. Man kann dem Klimawandel besser entgegenwirken und man kann auch ganz neuen Lebensraum für die Tiere schaffen. Und deswegen werden wir jetzt in Zukunft solche Agroforst-Projekte umsetzen. Und fangen jetzt auch im April, Anfang April schon mit unserem ersten Projekt an und ja, sind da immer dankbar, wenn Leute sich dafür engagieren wollen oder unser Anliegen und unser Engagement unterstützen wollen mit einer Spende für die Natur.
Kann man das noch über den alten bekannten Weg, den wir schon mal hatten, über deine Webseite, über treeathlete.org, am Link kommt in die Shownotes dann.
Genau, das läuft einfach weiter so. Ja, man kann einfach dann über das Spendenformular gehen. Ansonsten kann man auch über die sozialen Kanäle oder unser Newsletter kann man einfach das mitverfolgen, was gerade ja in dem Verein passiert und wie man sich auch daran beteiligen kann und wie man ja solche Projekte wie im Harz, aber auch den Verein im Allgemeinen unterstützen kann. Kann man dann dort erfahren.
Ich glaube, als du das erste Mal hier warst, war der Verein da schon gegründet oder warst du da nicht gerade kurz vor der Gründung? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war Ende 2020, als du bei uns warst, ja, hier im Podcast.
Dann war es kurz vor der Gründung. So Anfang 2021 haben wir den Verein gegründet. Mittlerweile sind wir jetzt auch 32 Mitglieder. Und ja, wir stehen einfach für so einen aktiven und nachhaltigen Lebensstil. Orientieren uns an so drei Säulen, so das einmal Sport und Bewegung, dass man halt schon guckt, dass man sich im Alltag viel bewegt und vielleicht dadurch auch motorisierte Wege mit dem Auto oder auch mit dem Zug, Bus oder mit dem Flugzeug irgendwie durch die eigene Körperkraft ersetzen kann. Dann einmal auch eine bewusste und nachhaltige Ernährung, sodass man sich schon irgendwie damit beschäftigt, was man isst, wie es die Gesundheit beeinflusst, aber vor allem auch die Natur und die Umwelt und dann auch so ein bewusster Konsum, dass man sich halt wirklich immer fragt, was von dem, was ich konsumiere, gibt mir überhaupt einen Mehrwert und was ist gut für mich und auch wieder, welchen Einfluss hat mein Konsumverhalten auf die Umwelt und ja, an diesen drei Komponenten orientieren wir uns und wollen so halt so einen aktiven, nachhaltigen Lebensstil leben und wollen diesen Lebensstil halt damit verbinden, dass wir halt gleichzeitig auch der Natur etwas zurückgeben. Weil im Endeffekt, ja, ist die Natur unser Spielplatz, ist unser Lebensraum, gibt uns alles, was wir fürs Leben brauchen. Und ja, wie es überall im Leben so ist, ist das Leben geben und nehmen. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir mehr geben, als wir nehmen.
Da ist was dran, ja. Da ist auf jeden Fall was dran. Das ist ja das große Thema aktuell oder das Thema, das viele jetzt leider wieder vergessen während der ganzen Corona-Geschichte, weil jetzt andere Sachen plötzlich dringender werden, also große Airquotes. Ja, das ist immer wichtig, dass man da trotzdem weiter dran denkt. Dass auch wenn diese Pandemie irgendwann mal zu Ende sein sollte, was sie irgendwann ist, das klingt jetzt so fatalistisch, aber dass wir dann das nächste große Problem vor der Brust haben und das können wir nicht durch Impfen und Maske tragen lösen. Also das ist schon das dicke Brett, das wir da bohren müssen für den Klimawandel. Ja.
Absolut. So, das sehe ich ganz ähnlich. So, ich glaube, die Pandemie ist eine riesengroße Krise, aber ich glaube, wir stecken in, ja, mindestens genau der großen Krise mit dem Klimawandel, aber auch einfach mit der gesamten Ausbeutung der Natur. So, für mich geht es über den Klimawandel hinaus. Und ich glaube, wir sind alle mitverantwortlich dafür und jeder kann einen Beitrag leisten und jeder hat eine Verantwortung auch dafür, einen Beitrag zu leisten und sollte sich da einfach mal selbst hinterfragen. Und ja, da wollen wir einfach auch eine Anlaufstelle als Verein sein, sodass wir, es wird bei uns keiner ausgeschlossen, man muss sich jetzt nicht komplett vegan gleich ernähren oder so, aber wir wollen einfach die Leute zum Nachdenken anstoßen. Einfach mal, oh, so könnte ich das ja vielleicht auch mal machen. Und so kann ich trotzdem irgendwie auch ein erfüllendes Leben führen. Und es geht bei uns ganz wenig um Verzicht, sondern vielmehr, wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir ja glücklich sind, zufrieden, gesund und dabei auch nachhaltig leben können, sodass man halt für die Zukunftsgeneration einfach den Planeten mit der Natur bewahrt.
Hm. Ein schönes Ziel. Links kommen in die Shownotes, da könnt ihr gleich mal gucken, was der Verein denn noch so alles macht. Ihr könnt euch die Webseite angucken. Ihr könnt spenden, ihr könnt Mitglied werden, was einem Verein natürlich auch immer hilft. Viele Mitglieder. Ist auch immer gut. Und wenn man die Botschaft weiterträgt und sich engagiert, auf jeden Fall. Findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, genau. Das soweit. Jetzt sagst du nichts oder ist die Verbindung wieder weg? Ich bin gerade ein bisschen skeptisch.
Nee, ich höre dich.
Sehr gut. Ja, ich hätte jetzt noch so, ich glaube, beim letzten Mal gab es diese drei Schlussfragen für meine Trailtypen, gab es noch gar nicht, als wir dich da hatten. Ich hätte jetzt aber noch drei Fragen, die ich jedem Trailtypen stelle und bin mal gespannt auf deine Antworten.
Ja, sehr gerne.
Die erste Frage wäre, wie motivierst du dich, wenn es draußen mal schwierig wird unterwegs und du bist ja viel draußen unterwegs?
Ja, ist witzig, diese Frage wurde mir letztens auch von einer Schülerin gestellt beim Vortrag, den ich in der Schule gehalten habe. Und ich, jetzt zum Beispiel hatte ich ein Ziel, ich wollte irgendwie nach Portugal zu diesem Rennen. Im Harz hatte ich immer ein Ziel, der nächste Stempel. So, ich habe immer ein Ziel vor Augen und auch im Alltag, wenn ich mal bei meinen Eltern bin, dann, wenn ich laufen gehe, verbinde ich das oft mit dem Einkauf oder ich bringe die Post weg oder ich versuche mir immer für alles, was ich mache, irgendwie ein Ziel zu setzen, woran ich mich orientieren kann. Und das ist einfach eine große Motivation für mich, einfach auch nach der Aktivität oder nach der Beschäftigung dann sagen zu können, okay, ich habe dieses Ziel erreicht und es hat sich gelohnt, ich fühle mich gut, dass ich es gemacht habe und ja, so motiviere ich mich. Mhm.
Ziele haben, sehr wichtig. Genau. Zweite Frage ist, was brauchst du unterwegs, wenn du laufen bist, wenn du Fahrrad fährst? Ohne was kannst du nicht aufbrechen?
Ja, einmal ist es schon leider viel Essen, aber trotzdem finde ich gerade im Sommer bin ich immer wieder überrascht und bilde mich da auch immer weiter, wie viel man in der Natur einfach findet. Dann ist es auf jeden Fall, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, einfach Wasser. Ganz essentiellen Dinge. Und was ich wirklich brauche, sind auch ein paar Laufschuhe. weil ich glaube, man kann barfuß laufen, aber ich glaube, wenn man in dem System oder in der Gesellschaft, wie wir aufgewachsen sind, ist es einfach irgendwann nicht mehr gesund. So, ich glaube, wenn, muss man damit wirklich aufwachsen, barfuß zu laufen. Deswegen brauch ich schon ein paar Schuhe.
Okay, gut. Eine letzte Frage zum Nachdenken. Wenn du etwas in unserem Laufsport, in der Laufsportszene ändern könntest, nur eine Sache, was wäre das?
Schon, dass eher der Fokus wieder auf das Regionale zurückgeht. So, ich finde, es dreht sich viel zu viel um diese großen Events wie UTMB, Western States. Es wird immer mehr, die Läufe werden immer mehr zu Events und sind nicht mehr einfach nur Laufveranstaltungen. Und im Endeffekt, finde ich, geht es einfach darum, die lokale Natur auch zu erkunden. Und da würde ich mir einfach schon wünschen, dass da eher ein lokaler Fokus wieder bei oder zurückgeführt wird und man nicht so viel reisen muss, um diesen Lebensstil des Trailsports oder so leben zu können. So, ich glaube, dass man das einfach in der unmittelbaren Umgebung auch erfahren kann, was man halt in vielen anderen Ländern bei den großen Events auch bekommt. So, ich glaube nicht, dass dafür notwendig ist, so weit zu reisen.
Ja, Trails hat man vor der Haustür in aller Regel, ne? Oder genau. In relativ naher Umgebung, ja.
Das stimmt. Und klar hört sich das wahrscheinlich aus meinem Munde dann auch wieder ein bisschen widersprüchlich an. Klar bin ich auch gerade nach Portugal gefahren. Aber ich bin jetzt hier auch nicht hergefahren, um halt Trios dos Abutres zu laufen. So viel mehr ging es für mich so um dieses Motto halt, der Weg ist das Ziel. Und ist jetzt auch für mich, egal wie das Rennen morgen läuft, ist für mich jetzt schon ein Riesenerfolg, dass ich hier überhaupt angekommen bin. Und das ist halt für mich das Erlebnis. Und dieses Erlebnis könnte ich aber, dieses Lauferlebnis könnte ich auch, ja, wie ich es vor ein paar Wochen in Köln hatte, beim Grüngürtel, so, könnte ich das da haben. So, ich glaube, wenn man die Augen öffnet, kann man das einfach wirklich, ohne weit zu reisen, überall bekommen.
Jetzt bist du ja aber auch nicht faul gewesen und hast dich in den Flieger gesetzt, ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen, sondern du bist ja aus eigener Muskelkraft da runtergefahren. Und das ist dann auch nochmal wieder was anderes, ne?
Ja, das hoffe ich, dass Leute das ähnlich sehen. So sehe ich es auf jeden Fall auch. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich habe nicht die Zeit oder die Muße oder Motivation, auch das zu machen. Aber dann, ja, finde ich, kann man einfach auch gucken, ja, wenn ich nicht die Zeit und vielleicht auch die Physis dazu habe, so weit mit dem Fahrrad zu fahren oder zu laufen, was kann ich dann einfach in der näheren Umgebung auch machen?
Man muss nicht immer alles machen, nur weil man es theoretisch könnte. Das stimmt, ja.
Absolut. Und ja. Wie ich es gerade gesagt habe, ich glaube, wenn man die Augen öffnet, ist es überall schön und überall gleich schön. So. Und das Erlebnis machen die Leute. Irgendwie exotische Länder oder exotische Kulturen. Solange man nette Leute um sich herum hat, die Leidenschaft mit einem teilen, glaube ich, wird man immer eine gute Zeit haben und ein super schönes Erlebnis.
Ja, das waren schon fast wunderbare Schlussworte, Felix. Denn die letzten Worte gebühren hier im Trailrunning-Podcast immer dem Gast. Du darfst uns jetzt gerne nochmal sagen, wie man dich unterstützen kann, wie man dich finden kann, wie man dir folgen kann. Und genau, das.
Ja, mittlerweile habe ich fast keinen persönlichen Account mehr auf den sozialen Medien, so nur noch über den Verein. Aber ja, da gibt es immer Updates von mir, was ich gerade so mache. Einfach TweeAthlete auf Facebook oder Instagram. Wir haben auch ein Newsletter, wer interessiert ist. Aber ich will mich hier auch gar nicht zu sehr selbst verkaufen, sondern freue mich einfach immer nur, wenn Leute das irgendwie interessant finden, was ich mache. Und vielleicht auch so ein bisschen Inspiration sehen oder Denkanstöße bekommen, wie sie was an ihrem eigenen Leben verändern können. Und ja, zur Unterstützung. Ich möchte gar nicht unterstützt werden, aber würde mich einfach freuen, wenn einige der Hörer vielleicht auch die Natur unterstützen wollen, so schön zu bleiben, wie sie mal war und hoffentlich auch immer bleiben wird.
Alles klar, das klingt gut. Ich wünsche dir viel Spaß morgen und gute Beine.
Ja, die werde ich brauchen. die Portugiesen sind einfach ein total wettbewerbsorientiertes Volk. Und letztes Mal, vor 2 Jahren, bin ich hier 6. bei dem Rennen geworden. Und ich glaube, nach 5 Kilometern war ich wahrscheinlich 60. oder 70. So, da wird morgen wieder gut die Post abgehen. Das Starterfeld ist einfach sehr gut besetzt. Aber ja, es ist einfach auch schön, so viele gute Läufer auf einem Haufen zu sehen.
Alles klar, dann, wie gesagt, viel Spaß, gute Beine und dann auch noch viel Erfolg. Und vielen Dank, dass du zum 2. Mal jetzt hier in dem Podcast warst und ein bisschen was erzählt hast.
Und, ja, vielen Dank.
Wir hören und sehen uns.
Genau.
Mach's gut. Ja. Bis dann.
Mach's gut.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunners.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.